als Leib Jesu, als Menschen, die wissen, es gibt mehr als das, was wir sehen. Ich bin Pastor Bernd Lehmann und letzte Woche haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie war denn das letzte Jahr? Was war schwierig, was war herausfordernd und was war gut? Und wir haben Lasten abgelegt, wir haben Vergebung ausgesprochen. Wir haben uns besonnen auf das, was Gott auch Neues vorhat. Und da möchte ich an der Stelle weitergehen. Viele von euch und ich selber werden sich gefragt haben, wie geht es denn jetzt weiter in diesem Jahr? Welche Perspektive hat mein Leben? Nicht alle fragen sich das. Wir können das auch für uns als Gemeinde fragen. Wo gehen wir als Gemeinde hin? Wo wollen wir jetzt hin? Und das ist auch für mich eine Frage als Pastor. Was ist für mich wichtig in dem kommenden Jahr? Wie ihr wisst, vielleicht wisst, gibt es hier 5 katholische Gemeinden, die im Norden und Osten Hamburgs zusammengeschlossen sind. Oder gibt es immer so ein Informationsheft, was ich kürzlich gelesen habe. Und die haben einen neuen Pfarrer. Da sind 5 Palutiner-Priester, die diese 5 Gemeinden abdecken, rotierend. Und einer von diesen Palutinern ist ein Mann aus Südindien, der seit einem Jahr in Deutschland ist. Und er hat geschrieben, dass er jetzt Deutsch lernt und er bringt das Evangelium in seinem Herzen mit in diese Stadt. Und der hat darüber auch nachgedacht, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben als Priester? Und er hat dann resümiert, man bedenke, er kommt aus einem kleinen Dorf im Süden Indiens, wo seine Eltern Landwirte sind. Ich bin da mal gewesen und weiß, wie bescheiden die Leute dort leben. Und er sagt, ein Priester kann alles verlieren, aber nicht seine Berufung zum Herrn. Denn dann hätte er den Menschen nichts mehr zu geben. Ein Priester kann alles verlieren, aber nicht seine Berufung zum Herrn. Denn dann hätte er den Menschen nichts mehr zu geben. Das heißt für mich persönlich, ich will weiter mit Jesus leben. Ich will weiter in seinen Fußstapfen sein und an seiner Seite sein und mit meinem Herzen mit ihm verbunden sein. Wenn ich das nicht mehr habe, dann kann ich abdanken. Dann brauche ich nicht mehr hier vorne zu stehen. Dann brauche ich auch gar nicht mehr zu sagen, dass ich ein Christ bin. Als Älteste haben wir uns im Herbst zusammen mit Hartmut Knorr überlegt, was gibt es, was haben wir für das Jahr 2018 auf dem Herzen? Gibt es ein Motto, was wir mit euch teilen möchten? Vielleicht zeigst du mal die erste Folie. Wir haben gesagt, wir wollen weiter. Nee, ja, okay, sehr gut. Und dann die nächste Folie. Weiter glauben. Und zwar ist das aus Philipper 3, Vers 1. Manche von euch kennen diesen Vers vielleicht auswendig. Das steht weiter, liebe. Manche Übersetzung steht, liebe Brüder, manche steht Geschwister. Im Luthertext steht weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Und dann, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Weiter, meine Brüder und Schwestern. Andere übersetzen auch übrigens, finde ich jetzt nicht so toll, oder noch eins. Manche sagen vor allem, man merkt, dass es sprachlich oft gar nicht so einfach ist, mit diesen Worten im Griechischen umzugehen, ins Hier und Heute das zu bringen. Aber uns geht es darum, dass das Weiter eine Zukunft ausdrückt, in der wir schon leben. Wir leben im Hier und Heute, aber es gibt auch eine Zukunft, die wir gestalten wollen. Und mit diesem Weiter wollen wir deutlich machen, ja, wir haben etwas in uns, was wir weiter verfolgen werden. In unserem Herzen, im Wort Gottes, in unserem Glauben. Und dieser Hinweis auf die Freude des Herrn Jesus Christus grenzt Paulus dann später noch einmal ab gegen all die Irrlehren, die da sind. Gegen all die Dinge, die Leute ablenken wollen von der Freude an Jesus. Aber Leute, weiter, bleibt weiter an der Freude, der Erlösung und der Liebe zu Gott. Und das tut gut, sagt Paulus. Es tut gut, Dinge zu wiederholen. Manche denken, das kenne ich schon alles. Kürzlich auch eine Predigt gehört, da fing er an, da habe ich gesagt, das ist doch Thema unseres Grundkurses. Ja, und dann merkte ich aber, wie reich das wird und wie man Dinge immer wieder neu sich anschauen kann und damit begeistert sein kann. Heute haben wir das Abendmahl gefeiert und wir feiern es nur einmal im Monat. Wenn jemand zum Frühgebet kommt am Donnerstag, feiern wir es jede Woche. Wir wiederholen das und wir erinnern uns jede Woche an das Heil Gottes, an die Erlösung, an die Errettung, die wir damit verkündigen. Und das ist gut. Wir haben das Jahresmotto in 6 Abschnitte aufgeteilt. Das ist auf der nächsten Folie. Weiter, wir wollen weiter glauben. Und das ist das Thema für die Predigt heute. Wir wollen weiter auf Gott hören. Wir haben ja im Februar dieses Seminar Gottes hörendes Gebet. Bitte zurück. Im Mai und Juni werden wir damit uns beschäftigen, weitergehen. Dann uns weiter freuen, weiter beten. Und auch die Botschaft von Jesus weitersagen. Das sind Dinge, die wir alle sowieso immer machen, oder? Ja? Aber wir wollen das vertiefen in unserem Gemeindekontext, in unserem Gemeindeleben. Weiter glauben. Was glaubst du? Was glaubst du? Wenn ihr aufmerksam die Lieder gesungen habt, könntet ihr mir alles sagen, was wir glauben. Wir haben das Glaubensbekenntnis schon gesungen, was wir glauben. Und ich möchte euch einen Trailer von dieser Konferenz, Mehrkonferenz in Augsburg, gleich vorspielen lassen. Vielleicht habt ihr das gehört, in Augsburg sind jetzt seit Donnerstag 4 Tage lang bis heute 11.000 Leute zusammen. Aus allen Konfessionen. Das wird organisiert vom Gebetshaus Augsburg. Und ihr könnt auch im Livestream heute Nachmittag, heute Abend noch mal reingucken. Heute Abend weiß ich nicht mehr, wie lange das geht. Und da geht es auch darum, das Thema ist Open up the gates, öffne die Herzen, die Türen deines Herzens für das, was Gott in der unsichtbaren Welt zeigt. Und ich bitte euch einmal dieses Video anzuschauen und zu gucken, was macht das mit uns? Entschuldigung, aber ich glaube, ihr habt es verstanden, worum es geht. Es war ein bisschen ein Versuch, auch deutlich zu machen, es gibt etwas über dem, als das, was wir sehen. Natürlich, wir können es nicht wirklich auch mit so viel Kreativität deutlich zu machen. Aber es gibt ein Leben und eine Welt über dem, was wir haben. Gibt es noch mehr? Das Thema der Konferenz war auch mehr Konferenz. Es gibt mehr als das, was wir bisher mit Christus und das Gläubige erreicht haben und erlebt haben. Und dieser Begriff weiter heißt auf der einen Seite auch, dass wir weiter vorangehen in der Zeit, dass wir weiter mit Jesus leben. Aber für mich bedeutet es auch, dass da mehr Weite ist. Mehr Weite, die wir leben können in der Erwartung dessen, was Gott in meinem und in deinem Leben und in der Stadt hier Hamburg tun kann. Und da möchten wir mit euch reingehen. Es gibt mehr und es gibt mehr Weite, es gibt mehr Platz, um Menschen zu erreichen. Es gibt mehr Großzügigkeit, um miteinander umzugehen. Es gibt mehr Barmherzigkeit, es gibt mehr Nachsicht. Aber es gibt auch mehr Salbung und Heiligen Geist von Gott. Amen? Amen. Ja, ich glaube das. Ich weiß nicht, wer glaubt das von euch? Ja, schön, ihr seid brav. Die Deutschen melden sich. Gut, okay. Das Prinzip des christlichen Glaubens steht in Hebräer 11, Vers 1. Da steht dieses wunderbare Wort und auch da möchte ich euch bitten, das auswendig zu lernen. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich glaube, dass ihr hier seid, weil ihr so glaubt. Ihr seid nicht hier, weil ihr nichts Besseres zu tun habt, sondern ihr seid hier heute, weil ihr wisst, es gibt eine Welt, die wir nicht sehen, in die doch existiert. Glaube vergewissert sich des Zukünftigen und des Unsichtbaren. Und Glaube schaut immer nach vorn auf das, was noch nicht ist. Welche unsichtbaren Realitäten leben wir? Ich lebe in der Realität, dass meine Schuld, die ich jemals auf mich geladen habe und auch die ich noch auf mich laden werde, vollkommen vergeben ist. Amen. Das ist eine Realität Gottes. Das kann ich keinem beweisen, aber ich kann es im Glauben erfassen. Glaubst du das auch? Ja? Ich glaube, dass ich Gottes Kind bin. Glaubst du das auch? Ich glaube, dass Jesus diesen priesterlichen Dienst macht. Er steht dort, er ist nicht weit weg. Ich glaube nicht, dass er weit weg ist. Ich glaube, dass er ganz nah ist und der Thron des Vaters ist ganz nah. Und dass Jesus vor ihm steht und sagt, Herr, Papa, hab Erbarmen mit Jesus. Ist nur ein Mensch, der hat noch die und die Schwierigkeiten. Hab Erbarmen mit Henning. Hab Erbarmen mit Frank. Hab Erbarmen mit Peter. Der braucht, hab noch Geduld. Hilf ihnen. Ich habe alles für die gemacht. Das sind meine Kinder. Mit Hannelore. Jesus steht für uns ein. Das ist für mich Realität. Und ich bin auch gewiss, dass das Realität ist, wenn ich Gott bitte, dass er mich hört. Dass der Gott, der ist nicht fern von uns, sondern der ist nah. Wenn ich spreche, hört er das. Und wenn ich für einen Menschen bete in Nicaragua oder in Paraguay, hört das Gott auch. Und für Gott ist dieser Mensch nicht weit entfernt. Wenn ich für eine Not bitte, die mich bewegt. Und der Glaube erfasst auch zukünftige Dinge. Wir haben darüber gesungen, dass wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Jesus, Peter, komm mal nach vorne. Du bist sowieso schon in der Kamera gewesen. Du bist jetzt nicht Jesus, aber stell dir vor, wir beerdigen Peter. Jesus ist auch beerdigt worden und schicken ihn wieder weg. Und wir wissen, er kommt wieder. Jesus ist nicht da, er ist nicht sichtbar für uns, für keinen von uns. Manchen ist er erschienen, in Bildern, in Visionen. Aber wir glauben, weil das Wort es sagt, er wird sichtbar für alle Menschen auf der Welt, auf diese Erde zurückkommen. Das ist meine gläubige Gewissheit. Eure auch? Ja? Es steht so in der Bibel. Und weil ich weiß in meinem Herzen, es gibt diesen Jesus, darf sich widersetzen. Danke. Muss nicht wiederkommen. Genau. Dann mache ich weiter mit dem Vers 11, Kapitel Hebräer 11, Vers 6. Da steht, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn du nicht glaubst, wirst du dich gar nicht erst versuchen, in Gottes Nähe zu kommen. Aber wenn du schon in einer Notsituation, es gibt viele Menschen, die in Not zu Gott gerufen haben, haben gesagt, Gott, wenn es dich gibt, habe ich gestern ein Zeugnis gelesen, dann offenbare dich mir. Ein Mensch, der voll in Drogen war, dann zeig dich mir, dann hilf mir. Gott liebt das, wenn Menschen solche Gebete sprechen. Und das gefällt Gott, wenn wir mit unserer Not zu ihm kommen. Es gefällt ihm. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Bist du heute Morgen schon von Gottes Nähe belohnt worden? Manchmal, ich habe auch mit Angela ein bisschen drüber gesprochen, natürlich gibt es auch diese Belohnung im Himmel. Aber der Lohn, in dem ich jetzt schon lebe, ist, dass Gott mein Herz erfüllt und mir Kraft gibt, mir Lebensfreude gibt, mir Motivation gibt und mir die Gewissheit gibt über all das, was ich eben gesagt habe. Belohnung ist, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ein ewiges Leben schon habe, da leben wir drin. In den Versen um den Vers 6 herum geht es um Abel. Ihr kennt die Geschichte von Kain und Abel und um Henoch und dann um Noah. Da steht, dass Abel im Glauben dieses Opfer brachte. Ja, Abel hatte Glauben bei dem, was er tat. Und offenbar hatte Kain das nicht. In Kain war kein Glaube für das, was er tat. Er hat es getan. Und deswegen hat Gott das gefallen, was Abel getan hat. Und so wurde Abel der erste Märtyrer. Henoch, da steht, er lebte durch Gott. Er lebte durch Glauben in dieser Beziehung mit Gott. Und Henoch wurde damit belohnt, dass er nicht gestorben ist, sondern zu Gott entrückt wurde. Gott zu suchen, manchmal denken wir, das ist so schwer, wir müssen uns anstrengen. Und ich denke an diese Geschichte mit Maria und Martha. Da kann man so viel drüber predigen und hineinpredigen. Aber was Maria gemacht hat, diese Freundin von Jesus. Maria, Martha und ihr Bruder Lazarus waren Freunde von Jesus. Und Maria hat es verstanden, wenn Jesus kommt, dann ist das Beste, dass ich eng bei ihm bin, Gemeinschaft mit ihm habe, ihm zuhöre, seine lieblichen Worte höre. Am Freitagabend, glaube ich, war das bei dieser Donnerstagabend bei dieser Mehrkonferenz, habe ich in eine Predigt reingehört und dann war auch die Frage, welches Bild hast du von Gott? Wie ist das, wenn du zu Gott kommst und zu ihm betest? Welchen Gesichtsausdruck hat Gott dann? Lächelt er? Oder ist er eher ärgerlich? Wir haben kürzlich auch im Hauskreis drüber gesprochen, wo sagte, ja, das ist so ein bisschen abhängig von meinem subjektiven Befinden. Und der Person war das sehr bewusst, dass es etwas ist, was er von sich auf Gott überträgt. Aber so wie Maria diese Gegenwart Jesu geliebt hat, sie hat sich einfach hingesetzt. Maria wird auch wieder Hausarbeit gemacht haben, das kann ich euch versichern. Wirklich, wirklich. Das wird sie gemacht haben. Aber als Jesus da war, diese kostbare Zeit, diese Gegenwart des Sohnes Gottes, des Messias, die hat sie genossen. Jedes Wort hat sie in sich aufgesaugt. Und jeder von uns braucht diese Zeiten, weil diese Zeiten Zeiten der Belohnung und Erfrischung sind. Der echte Gott lächelt. Und wenn dein Gott sich böse anguckst, wenn du zu ihm kommst und sagst, ich habe Not, dann schmeiß den mal weg. Dein Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Im Hebräerbrief werden ganz viele Glaubenshelden aufgeführt. Ganz viele. Und ich bitte euch, das mal zu lesen und darüber zu meditieren. Was haben diese Männer und Frauen gemacht? Da ist sogar eine Prostituierte drunter, die dort erwähnt wird, weil sie Glauben hatte, dass Gott mit diesem Volk Israel etwas vorhatte. Und die dadurch gerettet wurde. So ist Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand, der sich prostituiert, heute hier ist. Aber wenn du zu Gott gehst heute und ich sage, ich glaube dir, dann freut sich Gott über dich. Herzlich willkommen an meinem Herzen. Amen. 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 Und wenn du ganz rechtschaffen bist und trotzdem an deine Grenzen kommst und merkst, das reicht alles nicht und zu Gott gehst, dann freut er sich auch. Und lächelt darüber, sagt, du bist mein geliebtes Kind. Das waren alles Männer und Frauen, die im Herzen überführt waren. Es gibt eine übernatürliche Welt. Es gibt einen Gott, von dem wir sagen, wir müssen glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und diese Prostituierte wusste genau, dieses Gott ist mit Israel. Und wenn ich mich auf deren Seite stelle und denen helfe, dann bin ich selber gerettet. Hat einen Deal mit denen gemacht und das funktionierte. Ist doch cool, oder? Ich möchte jetzt über diesen Glaubenshelden Noah sprechen und dazu brauche ich mal den Lutz Langhoff hier vorne. Die ganze Geschichte steht im 1. Mose 6, da fängt sie an und es ist gut, wenn ihr die auch einmal lest. Stellt euch vor, komm mal hier hoch. Da steht, Noah war ein frommer Mann ohne Tadel in seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und dann wird beschrieben, dass er der Einzige auf der ganzen Erde war, sicher mit seiner Familie, der mit Gott wandelte. Eine andere Übersetzung sagt, er lebte beständig mit Gott. Wie ging das damals? Und er war der Einzige, ist doch verrückt, oder? Stellt euch mal vor, ich bin Noah jetzt. Und wer ist Lutz? Ich brauchte jemanden, der ein bisschen größer ist als ich. Ach, Lutz, das musst du jetzt ertragen. Lutz. Also ihr seht, vor der weißen Wand seht ihr ihn jetzt nicht, ne? Aber Noah wusste das, dass er jemanden an seiner Seite hat. Und dass der auch redet. Ne? Gott, ja, ach, gut. Wie gut, dass du da bist. Ich freue mich so, dass ich weiß, du bist da. Du kennst mein Leben. Komm mal ein bisschen weiter hier rüber, weil da so eine Kamera ist da oben. Sehr gut. Noah war der Einzige, der wusste, es gibt diesen Gott. Für alle anderen Menschen war das unsichtbar. Die hätten ihn auch sehen können. Die hätten zu Noah sehen können und sagen, warum lebst du so? Warum lebst du so? Aber Noah hat wohl keiner gefragt. Der Gott sagt, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen und der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und jetzt stellt euch vor, da ist Gott. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Oder es bekümmerte ihn bis sein Innerstes hinein. Da ist ein Gott, der bekümmert ist heute über die Menschen, die nichts von ihm wissen wollen. Und Gott sagte für sich, ich will mal auf den Reset-Knopf drücken. Die Festplatte ist sowas von verseucht, kann ich eigentlich nur noch wegschmeißen. Aber ich werde sie nicht wegschmeißen, weil da noch ein Rest ist. Da ist noch dieser Noah, der mir vertraut mit seinem ganzen Herzen, der sein ganzes Leben nach mir ausrichtet. Und deswegen habe ich mit dem Noah einen Plan und diesen Plan werde ich durchführen. Du darfst dich wieder enthüllen. Danke. Danke, Gott. Danke. Und ich finde diesen Beschluss Gottes richtig krass, muss ich ehrlich sagen. Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Kann man das heute noch predigen eigentlich, dass wir so einen Gott haben, der in einer Phase, wo die Erde noch ganz anders war. Also ich bin überzeugt davon, dass es zur Zeit Noahs noch nie geregnet hatte. Die Atmosphäre der Erde war ganz anders. Das ist das, was ich gelesen habe, dass die ganze Atmosphäre sehr viel mehr Wasser hatte, gespeichert hatte, dass die Sonne, Sonnenkraft dadurch nicht so stark war, dass das Klima sehr viel milder war und für alle Menschen auf der Erde besser war. Es steht da, dass die Menschen bis zu 1000 Jahre alt wurden, wenn man sich das anguckt. Und Noah selber ist, glaube ich, 965 Jahre alt geworden. Und dann sagt Gott, bau eine Arche. Bau eine Arche. Hebräer 11, Vers 7, aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Also wir stellen uns vor, ich weiß gar nicht, wie viele Tausend, zigtausend Menschen es auf der Erde gab. Es waren längst nicht so viele wie heute. Und es hatte noch nie geregnet. Es war einfach schön, auf der Erde zu leben. Ganz entspannt. Ich kenne das ja von Sri Lanka, da habe ich gesagt, die haben eben, wenn sie ein Haus kaufen, haben sie ein Heizungsflatrate, weil es immer warm ist. Von morgens bis abends, rund um das Jahr. Und es war wunderbar auf der Welt. Und trotzdem waren die Menschen, hatten sie keine Beziehung mehr zu Gott. Und dann sagt Gott zu ihm, bau dieses Rettungsschiff. Bau dieses Rettungsschiff. Und da war Noah schon über 600 Jahre alt. Als er 600 Jahre alt war, kam die Flut. Und dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet, dass er ein Schiff baut und den Leuten erzählt um ihn herum, Leute, ihr habt die Chance, in dieses Boot zu kommen, weil es regnen wird und die Erde wird mit Wasser überschwemmt werden. Und alle Leute haben gesagt, du bist doch verrückt. Er wird auch Arbeiter gehabt haben, weil er das mit seinen Söhnen gar nicht, mit seinen drei Söhnen gar nicht hinbekommen könnte, so ein Riesenschiff zu bauen. Und die kamen dahin und er wird mit ihnen diskutiert haben. Und die werden immer gefragt, Noah, was machst du da? Bist du bescheuert? Kannst du nicht dein Leben mit etwas Besserem machen? Nein, er wusste um diesen Gott, der neben ihm ist und der zu ihm gesprochen hatte. Und er hat Spott ertragen. Die haben ihn für verrückt erklärt, für dieses Projekt. Aber Noah baute weiter und er glaubte auch weiter. Interessanterweise wartete Gott darauf, dass die Menschen zu Noah kommen und sagen, Noah, wir glauben dir. Steht im 1. Petrusbrief 3, Vers 20. Gott wartete geduldig auf ihre Umkehr, bis Noah die Arche fertig gebaut hatte. Wir können uns fragen, was war eigentlich so schlimm am Leben der Menschen damals? Es ist etwas angedeutet im Alten Testament, aber Jesus spricht über diese Tage des Noah, dass sie ähnlich sein werden wie die Tage in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Da steht, damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und das sind Dinge, die, finde ich, sind nicht wirklich böse. Ne? Essen, trinken, tue ich auch. Geheiratet habe ich auch. Ich verheirate auch Leute. Andere heiraten. Machen wir doch auch alle, oder? Okay, nein. Es hört sich nicht wirklich böse an. Aber was drückt Jesus damit aus? Dass die Menschen sich nur um sich selber drehten. Jeder suchte seinen eigenen Vorteil, sein eigenes Vorankommen, sein eigenes Haus, mein Ich, meiner, mir, mich. Und jetzt sind wir hier und wir nennen uns ja auch Arche Alstertal und wir bauen doch auch eine Arche. Auch wenn die Häuser, die Wände hier stehen und es ein bisschen eng ist, trotzdem bauen wir doch eine Arche, oder? Und wir haben viele Ähnlichkeiten mit der Situation von Noah damals. Und da ist so eine Arche, genau, das ist, glaube ich, maßstabsgerecht so ein bisschen dargestellt. Da wurde viel Holz verbaut und das war richtig viel Arbeit. Vielleicht zeigst du noch mal die fertige Arche, die es tatsächlich gibt, die in Betrieb ist, also die man nachgebaut hat nach den Vorgaben, die Gott Noah gemacht hatte damals. Aber was kannst du mal lassen, ruhig? Was verbindet uns mit Noah? Noah, habe ich gesagt, der lebte in Verbindung mit diesem lebendigen Gott. Der wusste, Gott ist da, ich kann mit Gott reden. Ich weiß, was Gott will. Und ich weiß, es gibt diese unsichtbare Welt, mit der ich verbunden bin. Und es gibt diesen lebendigen Gott. Und das machst du auch? Machst du das auch? Ja? Wir wissen, dass der Glaube an Jesus Christus dazu führt, dass wir eine lebendige Gottesbeziehung haben. Wir mit ihm reden können. Ihm unser Leben teilen können und dass wir von ihm geliebt sind. Noah bekam eine göttliche Weisung, bau die Arche. Hast du schon eine göttliche Weisung bekommen? Ja, okay, ich sag dir eine. Steht in Markus 16, Vers 15. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Predige das Evangelium deinen Nachbarn, deinen Freunden, deinen Eltern, deinen Kindern. Breite das Evangelium auf die gute Nachricht von der Rettung, die durch Jesus Christus kommt. Und dann steht da noch, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer ungläubig ist, der wird verdammt werden. Puh, steht da so. Noah rief auf zur Umkehr. Er rief auf zur Umkehr. Er sagt, Leute, hier, ich baue dieses Schiff, weil eine Katastrophe kommen wird. Und alle, die nicht in der Arche sind, werden sterben, werden verloren sein. All eure Pläne, eure Heiraten, eure Gedanken um Essen und Trinken, das wird dann zu Ende sein. Und da war eine Pforte, in dem, ihr seht, da ist eine Tür, die ist gar nicht so klein. Also wir wissen, dass ja auch Elefanten durchgekommen sind. Und dann werden die Menschen, werden noch viel Platz gewesen, auch für Menschen. Und wir verkündigen die Rettung Gottes durch Jesus Christus vor dem kommenden Gericht, das kommt, das Gericht wird kommen, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird es klar sein, dass man vorher sich entscheiden muss, durch in diese Arche einzutreten. Jesus ist die enge Pforte, heißt es. Und wer im Glauben zu Jesus kommt, der geht durch die enge Pforte und bekommt ewiges Leben. Und dahinter ist Weite. Die Arche, da drinnen war es sicherlich einige Zeit nicht so weit. Und manchmal ist es auch ein Prozess, durch den man gehen muss. Aber das Leben mit Christus führt uns in die Weite, führt uns in Hoffnung, führt uns in die Zukunft. Gott redete zu Noah ein Wort, was gegen alle Logik war, gegen alle Erfahrungswerte. Und das, was wir von Jesus predigen, ist gegen alle Logik der Menschen, gegen alle Logik der Welt, in der wir leben. Und doch tun wir es, indem wir unseren Glauben leben und aktiv werden. Es gibt Leute, die sind Evangelisten von ihrem Herzen her, und es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen, Menschen ans Herz Jesu zu ziehen und zu sagen, komm, lass dich retten. Und ich glaube, das war heute auch schon irgendwie Thema, dass wir mehr kreativ werden müssen. Wie kriegen wir Leute an das Herz Gottes? Oder durch diese Tür der Arche, durch die Tür Jesus. Und es geht wirklich um Leben und Tod. Ist die Hanna irgendwo? Wir haben eine Rettungsaktion geplant jetzt, im Glauben. Und zeigst du mal das nächste Bild. Und jetzt ist Hanna dran.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Also in den nächsten 5 Minuten, die ich bekommen habe, möchte ich mit euch hineinnehmen, nochmal in den Glaubensgrundkurs, den wir am Ende Januar haben werden. Und es geht darum, euch nochmal vor Augen zu führen, warum machen wir denn eigentlich, wie machen wir den und euch auch zu ermutigen, andere einzuladen. Das sind so die 3 Punkte. Und meine erste Frage an euch ist, wie habt ihr eigentlich von Jesus gehört zum ersten Mal? Ist es hier in der Gemeinde gewesen, durch eine Freundin, einen Freund, eure Eltern? Irgendwie habt ihr von Gott gehört, dass ihr heute Morgen hier 2018 sitzt. Und irgendwo hat es angefangen. Und wenn wir dieses Gedankenspiel mal durchspielen und sagen, hätte diese damalige Person sich nicht getraut oder irgendwie nicht dieses auf dem Herzen gehabt, euch von Jesus zu erzählen und euch von Gott zu erzählen, dann weiß ich nicht, ob ihr heute sitzen würdet, ob ihr später bei Jesus im Himmel seid, wenn Jesus wiederkommt. Also diese Frage, es ist wirklich eine Frage von Leben und Tod, ob man sich entscheidet, jemanden anders von Jesus zu erzählen. Und vielleicht könnt ihr sogar mit Dankbarkeit mal dieser Person sagen, danke, dass du damals den Mut hattest, mir von Jesus zu erzählen oder dass die Oma gebetet hat oder dass ihr ein Traktat irgendwie auf der Straße gefunden hat. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele wundersame Wege, wie Gott redet. Und ein ganz einfacher und irgendwie schöner Weg ist, Leute einzuladen in den Glaubensgrundkurs. Und wer von euch hat an einem Glaubensgrundkurs oder Alpha-Kurs teilgenommen, sei es hier in der Gemeinde oder einfach in seinem Leben? Wer von euch hat daran teilgenommen? Schon einige, wow. Und ich denke, das zeigt einfach so, dass ihr vielleicht einige von euch schon wissen, wie sowas stattfindet, aber um euch nochmal so ein bisschen mit hineinzunehmen, wenn wir uns hier treffen für den Glaubensgrundkurs, wird hier keine krasse Predigt geschwungen oder es ist ein komischer Club oder so, sondern die Leute kommen einfach an den Dienstagabenden in die Gemeinde, 5 Termine, 2 Samstage und können einfach erstmal so ein bisschen schnuppern, was es eigentlich heißt, mit Jesus zu gehen, mit Gott zu gehen, die Grundlagen zu verstehen. Und wir halten da auch nicht hinterm Bug und wollen das auch nicht irgendwie eine Werbeveranstaltung machen oder so. Es ist schon wirklich so, das ist das, woran wir hier glauben. Aber die Atmosphäre ist so, also so versuchen wir es zumindest zu gestalten, dass es eine Atmosphäre ist, wo Leute Fragen stellen können, wo sie ankommen und einfach auch das erstmal alles aufnehmen können. Von daher, wenn ihr Leute einladet in eurem Umkreis für den Glaubensgrundkurs, könnt ihr denen sagen, hey, das ist nicht jetzt irgendwie ein dröger theologischer Abend, wo ihr sitzt, sondern es gibt auch was zu knabbern, es gibt Tee, man sitzt da und man beschäftigt sich. Einige Leute gehen in die Volkshochschule und lernen irgendwie Spanisch oder lernen die Gitarre. Und warum einfach nicht mal in die Gemeinde kommen und einen Kurs mitnehmen, wo man sagt, das hat sogar Auswirkungen auf die Ewigkeit. Also wie relevant ist das bitte? Und ich habe mich auch gefragt, warum wir manchmal Leute gar nicht einladen und irgendwie uns nicht trauen, weil eigentlich ist das ja unsere Berufung. Wir sind dazu berufen, Licht und Salz zu sein. Und die Bibel ist eindeutig, wenn wir ein Salz sind, das nicht mehr schmeckt, dann wird es weggekippt. Und vielleicht für dich auch heute Morgen die herausfordernde Frage, bin ich eigentlich Salz, das noch Geschmack hat? Bin ich ein Christ, wo Leute im Alltag wirklich merken, wow, wenn ich mit Hannah Zeit verbringe, die ist so salzig, da werde ich irgendwie voll durstig. Und aber wonach eigentlich? Und deswegen, und auch das Licht einfach so, wenn ich mit Hannah Zeit verbringe, irgendwie gehe ich irgendwie da ermutigt, es ist lebensspendend, irgendwie ist die heller, auch wenn wir irgendwo draußen sind und es ist dunkel, irgendwie ist da was an ihr. Und meine Frage an uns alle, auch für mich, bin ich jemand, der wirklich Salz und Licht ist und bin ich eine Veränderung in dieser Welt? Und daraus, das ist ja nichts, was einfach, was ich selber bewirke, indem ich irgendwie die Bibel rauf und runter lese, sondern es ist auch durch Gnade geschenkt und dieses Geschenk weiterzugeben. Also ganz einfache Schritte, die wir tun können, sind einfach Gott zu bitten heute Morgen, zu sagen, nimm meine Menschenfurcht weg. Ich möchte wirklich nur Furcht vor dir haben, Gott, vor dem, was du in mein Herz gelegt hast, was wirklich die Berufung ist, für die wir ausgesandt sind. Und Gott wäre ja ein ziemlich fieser Gott, wenn er sagen würde, hey, ich möchte, dass ihr alle Menschen von Jesus, von mir erzählt, aber ich mache es euch ganz schwer und eigentlich habt ihr Menschenfurcht und keiner wird zuhören, sondern die Bibel spricht auch davon, dass die Ernte ist reif. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, bittet, dass noch mehr Arbeiter in die Ernte des Herrn kommen. Und dieses Gebet einfach zu sprechen, zu sagen, Herr, wo ist die Ernte, wo ich als Arbeiter reingehen soll? Sind es meine Arbeitskollegen? Sind es meine Nachbarn? Ist es meine Schwester? Ist es vielleicht mein Kind oder wirklich jemand, der Busfahrer? Ich weiß es nicht. Aber euch dann neu zu fragen, wen kann ich ansprechen? Und so ein Glaubensgrundkurseinladung, das ist eine kurze Überwindung, zu sagen, hey, hast du Lust, da hinzukommen? Vielleicht frag dich einfach mal, mit wem habe ich in letzter Zeit über Jesus geredet? Wo haben wir mal das Thema aufgegriffen? Gemeinde, Gott, Glauben, jetzt zur Weihnachtszeit, Jahreswechsel sind das ja auch gute Themen, darüber zu sprechen. Und wenn wir uns vorstellen, dass jeder hier eine Person mitbringen würde zum Glaubensgrundkurs, würden wir wahrscheinlich von der Mitarbeiterzahl nicht so ganz hinkommen. Aber so, dass sich das vorzustellen, wir kennen alle hunderte von Leuten, alleine ich weiß nicht, wie viele Facebook-Freunde ihr habt, aber ihr kennt so viele Leute, da eine Person mitzunehmen und zu sagen, hey, gönn dir das mal, diese 7 Termine, mal einfach mal was ganz anderes, vielleicht auch provokant, aber geh da rein und schau, was hier dir erzählt wird. Und daraus zu sehen, wenn wir wirklich in unserer Gemeinde wachsen wollen und Erweckung sehen wollen, Veränderung, dann beginnt das mit einer kleinen Einladung, einer Frage. Und ich habe jetzt ein Jahr im Vertrieb gearbeitet. Also ich kann damit umgehen, wenn jemand zu mir Nein sagt. Ich bin das gewohnt mittlerweile. Aber ich würde euch einfach sagen, diesen Schritt, wenn jemand auch mal Nein sagt, das ist nicht schlimm. Dann fragst du einfach die nächste Person. Jesus wurde auch, der reiche Jüngling ist auch weggegangen. Also ich glaube, ich gehe gleich über meine Zeit, aber ich will euch eigentlich nur ermutigen und sagen, bittet einfach den Heiligen Geist, euch zu zeigen, wen soll ich einladen und wie. Und die Ernte ist reif, das sagt Jesus in seinem Wort. Und euch einfach zu ermutigen, zu sagen, Mensch, komm, Heiliger Geist, füll mich, dass ich wirklich die richtige Person anspreche und dass ich sie mitbringe. Und ihr seid auch herzlich eingeladen, mitzukommen am ersten Abend und die Person zu begleiten, damit sie sich nicht vielleicht hier ein bisschen alleine fühlt. Also, dass ihr auch mal seht, was wir hier eigentlich so machen. Und es geht am 30. Januar los.
Ihr merkt, dass Hannah, warte mal. Ihr merkt, dass Hannah eine gläubige Frau ist. Und Glauben kann auch Widerstände aushalten. Wir sind so schnell entmutigt, wenn Leute Nein sagen. Das ist ein so wichtiges Thema. Wir sind so schnell ermutigt, wenn wir jemanden ein- oder zweimal was gezählt haben von unserem Glauben, sondern vergessen wir. Und dann leben wir 20 Jahre vielleicht mit den Nachbarn zusammen. Aber Gott sagt, lass dich nicht ermutigen. Und das fand ich nochmal schön, dass du das reingebracht hast. Dieses, ja, das erlebst du auch hier, aber du hast eine Vision für dein Leben. Du hast eine Vision, dass Menschen durch das, was du mit der Gruppe machst, gesegnet ist. Und ich möchte dich hier segnen für diesen Dienst und auch die Leute, die mitarbeiten. Vielleicht steht ihr mal kurz auf. Die mitarbeiten beim Grundkurs des Glaubens, die meinte ich jetzt, die sollten aufstehen. Oh, Halleluja! Halleluja! Okay, also, die mitarbeiten und auch als Beter dabei sind beim Grundkurs des Glaubens, die bitte ich jetzt. Ich bin noch nicht fertig mit der Predigt, also das macht nichts. Jesus, ich danke dir für das, was Hannah und ihre Gruppe jetzt vorbereitet haben. Ich danke dir für die Menschen, die dazukommen werden, die eine Sehnsucht haben, das zu verstehen, was es bedeutet, dass du ein liebender Gott bist. Herr, und ich bete, dass du diese ganze Gruppe segnest. Herr, die Teilnehmer, die Mitarbeiter, ich danke dir für die Liebe, die du ihnen geschenkt hast, für den Glauben, den sie haben. Und ich danke, dass sie dranbleiben und weitergehen. Im Namen Jesus. Amen. Danke. Und ich möchte dich jetzt fragen noch, was für eine Vision hast du noch für dein Leben? Was für eine Glaubensvision hast du noch? Was brennt noch in dir? Jetzt ist Anfang des Jahres. Ich will gar nicht, dass wir Gott komische Versprechungen hinhalten. Aber was möchtest du noch? Welchen Nachbarn möchtest du noch erreichen? Hier in der Jugend war vor kurzem mein Arzt, der ist Urologe und der in seiner Praxis sind Glaubensgrundkurse. Und wenn er merkt, dass in der Behandlungssituation mit seinen Patienten deine Not ist und er merkt, dass da ist seine Offenheit, dann redet er mit Jesus über den. Hast du einen Job, mit dem du an Leute rankommst, die wissen, wo du merkst, die haben eine Sehnsucht? Hast du eine Lebenssituation? Hast du Gaben in dir, wie du Menschen kontaktieren kannst, um ihnen ein Zeugnis von der Liebe Gottes zu bringen? Das hat was mit Lebensberufung auch zu tun. Ich lese gerade ein Buch von Brian Houston, der hat die Hillsong-Kirche gegründet. Das ist eine inzwischen weltweite Gemeindebewegung. Das ist angefangen ganz klein in den 70er Jahren in Australien. Und er schreibt, das ist die nächste Folie, wir müssen sicherstellen, dass unser Herz darauf gerichtet ist, was Gott für uns will, was er in uns hineingelegt hat und was er in unserem Leben verwirklichen möchte. Und es lohnt sich, dass ihr das mitnehmt und darüber nachdenkt. Was will Gott für dich? Gott ist für dich. Und er hat auch etwas in dich hineingelegt, an Gaben, an Kraft, an Lebensfreude. Ich sehe gerade so einen jungen Mann, der war kürzlich länger in Afrika und hat gemerkt, den Leuten da gedient, hat gemerkt, das ist gar nicht mein Platz. Aber das war gut, diese Zeit zu haben und zu merken, hier ist mein Platz in Deutschland. Wir müssen mit Gott unterwegs sein, um rauszubekommen, was ist dran für mich. Was ist mein Gottes Plan mit mir in meinem Leben? Die Arche wurde schon mal gebaut von Noah. Und Gott sagt, das werde ich nie wieder machen. So. Aber wir bauen eine Arche und da ist so viel Bedarf, was Hannah auch sagte, an Arbeitern in der Ernte. Und es geht nicht immer nur um vorne zu stehen. Die ganze Arche hier würde nicht funktionieren, wenn ihr alle, die ihr mitarbeitet, das tut, was ihr tut. Und dafür sind wir dankbar. Auch das tut ihr aus Glauben. Und dafür bin ich dankbar. Wir wollen im Glauben leben, für ein Leben mit Gott und auch dranbleiben. Und ich weiß, dass manche schon resigniert haben und manche auch müde sind und denken, ich schaffe doch gar nichts mehr. Ich habe so viel versucht und Gemeinde ist sowieso anstrengend. Auch solche Leute gibt's. Und das macht aber auch nichts. Wenn du sagst, manches in der Gemeinde nervt mich und manche Leute in der Gemeinde nerven mich, darfst du auch damit zu Gott gehen. Und der lächelt dich trotzdem an und sagt, du bist mein Kind. Komm, ich helfe dir. Ich will dein Herz erfrischen. Und wenn du denkst, den Nachbarn, die sind sowas verblöd, die ärgern mich nur, kannst du auch damit zu Gott gehen und sagen, Herr, was mache ich? Lass dir neue Gedanken schenken, neue Inspiration schenken, um mit den Gaben, die du hast Gaben, du hast Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Also alle, die ich jetzt angucke, die kommunizieren ja mit mir auch. Wenn ich euch angucke, guckt ihr zurück. Und manche lächeln sogar, wenn sie mich sehen, wenn ich bestimmte Dinge sage. Manche sind müde, ja. Und Gott ist ein lebendiger Gott, der weiß, wie es dir heute geht. Und er weiß, was für einen Frust du mit dir herumträgst. Aber es gibt einen Platz, wo du den loswerden kannst. Und wo du weiter investieren kannst in Glauben und sagen, nein, ich bleib da nicht drin. Ich bleib da nicht stecken, sondern ich gehe weiter und sage, Gott hat mir etwas gegeben, was ich weitergeben will in diese Welt. Und wenn du angestrengt bist, dann kannst du es Gott auch sagen. Und wenn du sagst, ich habe im Moment keinen Bock, kannst du es Gott auch sagen. Und er lächelt trotzdem. Der lächelt trotzdem. Aber geh damit zu Gott. Geh damit zu Gott und sag, Herr, diese Dinge sind mir schwer. Ihm gesagt, dass Gott es liebt und dich belohnen will, wenn du ihn suchst. Und ich möchte euch eine Gelegenheit geben, Gott zu suchen und bitten, dass du mal deine Augen schließt. Und mir geht es darum, dass zum Beispiel ein Handzeichen ist ein Zeichen der Suche Gottes und ein Bekenntnis. Und ich möchte jetzt die bitten, die sagen, ich bin genervt, ich bin müde, ich bin angestrengt, habe gar keine Kraft mehr, was zu tun, dass du dich meldest und sagst, Gott, hilf mir. Wen das betrifft, sagt einfach, Gott, hilf mir. Und ich möchte für euch beten. Vater, ich bete für meine Geschwister, die müde und angestrengt sind. Ich bete, dass du ihnen neu begegnest. Und ich bete, dass all die Dinge, die Lasten, die sie tragen, die nicht auf ihre Schultern gehören, dass sie die jetzt bei dir ablegen. Und ich möchte euch zusprechen, dass Gott mit all den Dingen, die euch Mühe machen, er wird damit fertig. Er trägt deine Last. Leg sie bei ihm ab. Und ich bete, dass du volle Entlastung schenkst. Im Namen Jesus. Dann möchte ich für Leute bitten, die eine Glaubensvision hatten, aber merken, das lebt gar nicht mehr in ihnen. Gibt es Menschen, die ihre Glaubensvision, ihren Glaubenseifer auch erfrischt haben möchte? Wenn es hier Leute gibt, die dazugehören, dann möchte ich für die beten. Dann meldet euch gerne. Und ein Zeichen, ein Handzeichen ist ein Zeichen des Glaubens. Ein Zeichen dessen, dass ja, ich will das von dir her, was du für mich vorgesehen hast. Vater, und ich bete, dass du meinen Brüdern und Schwestern jetzt begegnest, dass du ihnen Frische schenkst, Jesus, eine frische Begegnung mit dir. Und ich möchte euch erinnern an Maria, die, als Jesus kam, einfach bei ihm war und diese liebevollen Worte von ihm gehört hat. Ich möchte dir zusprechen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus schenkt dir neue Kraft, aber schau in sein Angesicht. Schau, dass er da ist. Du darfst einfach bei ihm ausruhen und neu auf ihn hören. Herr, und ich bete, dass du diese Vision, die du schon mal gegeben hattest, erfrischt und erneuerst, dass sie aufstehen. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart und für das, was du tust. Amen. Und jetzt habe ich noch eine Bitte und bitte euch, die Augen nochmal zuzulassen. Wenn es jemanden gibt, der heute sagt, ich habe diese Lebensentscheidung, Leben oder Tod, noch gar nicht getroffen. Ich habe es noch gar nicht verstanden, dass es da einen Jesus gibt, der bereit ist, mir alle Schuld zu vergeben und mir ewiges Leben zu schenken. Und du merkst, diese Entscheidung ist dran und du möchtest sie heute treffen. Möchte ich dich auch bitten, einmal die Hand zu heben und zu sagen, ja, ich möchte das annehmen im Glauben, dass da ein Gott ist, der mich liebt, der für mich da ist. Ich will mein Leben in seine Hand geben. Und mach kurz ein Handzeichen. Jesus. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir, dass das Leben mit dir wirklich ein Abenteuer ist. Und damit möchte ich enden mit einem Wort von Corrie ten Boom. Das heißt, der Glaube ist das unglaubliche Abenteuer des Vertrauens auf Gott. Damit segne ich euch für dieses Jahr mit diesem unglaublichen Abenteuer, dass da ein Gott ist, der dich durch dieses Jahr führen wird. Ein Gott, der lächelt, wenn du zu ihm kommst und sich freut, dass du da bist. Amen.